Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
An die 50 Jahre hat die Wiener Malerin Martha Jungwirth Tag für Tag ruhig vor sich hingearbeitet, eher im Verborgenen, ohne große Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit, ohne Beeinflussung durch den Kunstmarkt. Doch jetzt, mit über 80 Jahren, erlebt sie einen Höhenflug ihrer Karriere. Wir erreichen Martha Jungwirth in ihrem Atelier im 4. Wiener Bezirk. Schönen guten Morgen, Frau Jungwirth.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Im November sind Sie mit dem großen österreichischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Auszeichnung für Künstlerinnen und Künstler, die das Land Österreich zu vergeben hat, dotiert mit 30.000 Euro. Wie war der Moment, als Sie davon erfahren haben?
Ich war sehr überrascht. Ich habe mir das nicht erwartet, weil jetzt kennt man mich schon so lange nicht und jetzt auf einmal wird man geehrt. Habe mich natürlich darüber gefreut. Irgendwie haben wir gedacht, ja, das hätte man schon früher brauchen können. Aber ich bin ja noch ganz gut benannt, sagen wir mal so. Ich habe es noch erlebt. Das ist ja auch ein Triumph über die Ignoranz.
Also eine späte Genugtuung, ja?
Ja. Ja, so kann man es nennen.
Die Malerin Martha Jungwirth. Lange wurde sie von der Kunstwelt übersehen, doch aktuell erreichen ihre Bilder Rekordpreise. Das Atelier der Malerin Martha Jungwirth in Wien, das klingt heute hier in unserer Sendung etwas hallig. Vielleicht können Sie uns, Frau Jungwirth, den Raum ein bisschen beschreiben. Wie sieht es gerade bei Ihnen aus? Lieben Sie Ordnung oder herrscht da eher so ein kontrolliertes Chaos?
Es herrscht kein kontrolliertes, es herrscht ein Chaos, dass ich mit Mühe also immer wieder bändige. Aber der Raum ist sehr groß, ein sehr großer, schöner Raum. Und das habe ich mir auch immer gewünscht. Das kann ich mir jetzt leisten und da kann ich ruhig chaotische Ecken haben und dann dazwischen wieder ist es so, wie es sein muss, damit ich in Ruhe malen kann.
Also Pinsel, zerquetschte Farbtuben, Papier,
alles.
Farbproben, die Sie so auf Plastiktellern an die Wand heften, habe ich auf einem Foto gesehen, Blumensträuße. Und dann gibt es hier und da aus der Zeitung ausgeschnittene Fotos oder andere Bilder, die Sie wohl als Impuls zum Malen brauchen. Was sind das für Bilder, die da gerade so hängen?
Ja, irgendetwas regt mich an, ein Foto. Zum Beispiel diese Serie, die über Istanbul. Also da habe ich natürlich diese ganze Katastrophe von dem niedergeschlagenen Putsch im Fernsehen zufällig gesehen. Und dann war in der Frankfurter ein Foto, farbig, das sozusagen meiner Farbintention sehr entspricht, in so rosa und Rottönen. Also die Katastrophe war eigentlich im Foto schön gefärbt. Und rennende Menschen, und das hat mich angeregt zu einer Serie. Andere Sachen, das sind oft so witzig oder Fotos.
Ups, Sie sind jetzt etwas vom Mikro weg.
Achso, ja, ich habe jetzt umgedreht zu den Zeitungsausschnitten.
Ja.
Bin wieder da. Also manchmal, also da mit dieser Istanbul-Serie, das hat mich effektiv für eine Serie angeregt, dieses Foto. Und natürlich das Erlebnis im Fernsehen, diese ganze Katastrophe, die man da gesehen hat.
Ich versuche mal für die Hörer so ein bisschen zusammenzufassen. Martha Jungwirth malt am liebsten auf Papier. Sie kommt vom Aquarell, hat sich dann mehr und mehr auch auf Ölfarben eingelassen. Sie malt sehr gestisch, setzt Linien, Farbflecke. Selten ist das ganze Bild gefüllt. Es gibt da so Verdichtungen, aber auch Leerstellen. Aquarellmalerei, da schauen manche so ein bisschen drauf herab, sehen das eher so als Hobbymalerei, nicht als große Kunst. Haben Sie das auch erlebt?
Ja, aber das war mir völlig egal. Ich habe das gleich im großen Format betrieben und das entspricht sehr meinem inneren Modell. Das ist spontan und man muss rasch reagieren. Damit habe ich mich lang beschäftigt. Außerdem gibt es fantastische Aquarelle von Turner. Also das ist völlig, völlig zu Unrecht unterbewertet.
Wenn Sie über den Malprozess sprechen, da geht es häufig um den Erregungszustand beim Malen, die Energie, die sich im Bild manifestiert. Was ist das für ein Zustand, wenn sich der Pinsel verselbstständigt?
Ganz verselbstständigt sie ja nicht. Es ist ja so ein Hin und Her. Der Erregungszustand ist da natürlich, aber der Pinsel verselbstständigt nicht ganz, weil es ist ja ein Hin und Her, ein ganz rasches zwischen Kontrolle und Zufall. Da spielen ja viele Elemente ineinander. Man hat erstens einmal eine Vorstellung, zweitens einmal muss man, also man merkt ja, wie man körperlich durchlässig ist oder nicht, das merke ich an mir. Manchmal ist man so irgendwie verhemmt oder findet die richtigen Bewegungen nicht. Und wenn dann der glückliche Moment, wie ich das nenne, das ist dann, wenn alles zusammenkommt. Ich habe wahnsinnig viele Bilder gesehen und habe beschäftigt mich mit der Kunst, habe ein großes Wissen, schätze andere Maler. Das muss ja alles wieder vergessen werden. Da muss das fließen und was ganz wichtig ist bei mir, der Zufall spielt eine ganz große Rolle. Es passieren dann Sachen, die nicht eingeplant sind und diesen Zufall muss man weiterführend verwenden. Also als weiterführendes Element. Ja, man muss kontrollieren und zufällig sein. Also es ist ein Wechsel, ein Hin und Her. Ja. Das muss ganz rasch stattfinden. Aber deswegen male ich auch die Bilder nicht voll, weil der Erregungszustand das geht bei mir nicht über die ganze Fläche, sondern ich versuche das wie ein Seismogramm auf der Fläche zu verteilen. Manchmal verbindet sie das miteinander und dann steht das wieder einzeln für sich. Also ich male das nicht voll damit, sondern die Verdichtungen und das Auslassen, das ist sozusagen ein ästhetisches Element meiner Arbeit.
Malen Sie bis zur Erschöpfung?
Nein, bis zur Erschöpfung.
Wie malen Sie? Im Stehen, am Tisch, am Boden?
Ja. Na, früher habe ich am Boden gemalt, aber jetzt kann ich mich nicht mehr so richtig bücken und jetzt male ich an der Wand und am Tisch.
Immer allein oder auch mit Assistenten?
Immer allein. Mhm. Nein, immer allein. Ich habe nie mit anderen Leuten zusammengemalt. Ich habe auch nie so, wo dann mehrere Maler miteinander arbeiten. Das ist mir praktisch unerträglich, weil das ist so ein intimer Vorgang. Das wird mich alles derartig irritieren. Also da muss ich ganz allein sein.
Ich habe ein Video gesehen, da sagen Sie ziemlich empört, Farben darf man niemals mischen. Warum nicht?
Ja, die Aquarellfarben nicht. Andere Farben kann man schon mischen. Es kommt drauf an. Also bei der Ölfarbe ist es wieder anders. Da hat man oft eine Farbe am Pinsel, greift in eine andere und es entsteht ein neuer Farbton, mit dem man zuerst nicht gerechnet hat. Aber beim Aquarell kann man es eigentlich nicht mischen, weil dann wird es dann so eine ledrige, dicke Angelegenheit. Also so sehe ich das. Andere sehen das vielleicht anders.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den Farben beschreiben? Etwa zur Farbe Rot?
Naja, das ist ein ganz, ganz besonderes. Also da, ich muss mich manchmal zwingen, dass ich nicht da irgendwie mit Rottönen hantiere, weil das ist so quasi schon zwanghaft. Also da habe ich, das ist so besondere Beziehung. Ich verwende kaum Blau. Irgendwie, da kann ich nichts anfangen. Oder machen wir jetzt, weil man ja dann sein Repertoire auch erweitern muss und andere Experimente machen muss. Aber Rot ist sozusagen alle Rotschattierungen vom zartesten Fleisch bis ins dunkelste Caput Mortuum, das schon dann ins Braune geht, sind das sozusagen gefühlsmäßig die Farben, die mir einfach anspringen. Also da muss ich hineingreifen.
Die Malerin Martha Jungwirth wird im Januar 82 Jahre alt. Ihr Werk ist erst mit großer Verspätung entdeckt worden. Vor 10 Jahren war das, als der Künstler Albert Oehlen die Sammlung des Ehepaars Essel neu arrangiert hat. Da kamen die Bilder von Martha Jungwirth, die Oehlen bis dahin auch nicht kannte, plötzlich ganz groß raus, neben Künstlern wie Sigmar Polke und Julian Schnabel. Darauf folgten weitere Retrospektiven in der Kunsthalle Krems, in der Wiener Albertina, auch der renommierte Oskar-Kokoschka-Preis. Frau Jungwirth, wie war das aber davor für Sie, bis Sie 70 wurden, so lange übersehen zu werden?
Naja, man gewöhnt sich an alles. Also ich muss dazu sagen, ich war verheiratet mit Alfred Schmeller, der war der Nachfolger von Werner Hoffmann in Wien am modernen Museum des 20. Jahrhunderts. Und ich habe also sozusagen einen wirklich intelligenten Menschen neben mir gehabt, der die Kunst geliebt hat. Und da war mir eigentlich sozusagen, die Meinung der anderen hat mich eigentlich nicht interessiert. Also ich habe da schon eine große Sicherheit und auch eine große Liebe und ein Zusammengehörigkeitsgefühl erlebt, das mich sehr gestärkt hat. Und nach dem Tod von meinem Mann, das war für mich entsetzlich. Also ich habe sozusagen das Gefühl gehabt, ich komme in einen Abgrund an Blödheit und Ignoranz. Aber ich habe dann doch gute Freunde gehabt, die sich sehr um mich gekümmert haben. Und außerdem habe ich einfach mir vorgenommen, ich male weiter für meinen Mann.
Sie hatten diesen Halt und diese Bestätigung durch diese Beziehung und das vielleicht auch daran geknüpfte enge Umfeld, aber ja eben nicht die öffentliche Aufmerksamkeit. Also Sie klingen jetzt so komplett unbeeindruckt von den Jahrzehnten ohne große öffentliche Anerkennung. Das muss doch auch an Ihnen irgendwie genagt haben.
Ja, hier und da habe ich mich schon geärgert, also das gebe ich schon zu. Aber das ist nicht so tiefgreifend gewesen. Also natürlich ärgert man sich, wenn andere in jungen Jahren viel mehr verdienen als man selber. Aber das hält man aus. Außerdem habe ich meinen Mann gehabt, der war immer äußerst bescheiden. Das war mir auch in der Haltung ein Vorbild.
Und ja, hatte diese Nichtbeachtung, also auch in dieser frühen Zeit, vielleicht auch etwas mit der Art Ihrer Kunst zu tun? Also mit der Malerei, die in den 60er, 70er Jahren nicht so gefragt war? Und vielleicht mit Ihrer Rolle als Künstlerin, als Frau in der männlichen Kunstwelt?
Naja, sicher, die Versuchung, das zu verhindern, solange es geht, ne? Aber es war einfach so, es gab einen Kunstkritiker, Otto Breicher, der dann das Museum in Salzburg geleitet hat, der eine großartige Zeitschrift für Literatur und bildende Kunst herausgegeben hat, das waren die Manuskripte. Und der hat dann eine Gruppe von Gleichaltrigen, wir haben dann einmal gemeinsam eine Ausstellung gemacht, das hieß Wirklichkeiten, aber wir waren völlig verschieden. Und das war auch nur eine Ausstellung und dann ist das so sofort wieder auseinandergegangen. Also ich bin in dem Sinn kein Gruppentier. Und dass die Künstler untereinander eifersüchtig sind, das weiß man ja, also das ist ja nichts Neues.
Derzeit erreichen Ihre Bilder bei Auktionen Rekordpreise. Am Wochenende bei der großen Winterauktion von Imkinski in Wien knapp 200.000 Euro. So viel wie noch nie. Das ist ja Geld, das jetzt andere verdienen.
Ja.
Was macht das mit
Ihnen? Ich habe immer auch gedacht, genau dasselbe.
Ja, was macht das mit Ihnen?
Ja, gut, der ganze Kunstmarkt ist ja schon so eigenartig und überzogen. Das ist ja alles nicht mehr normal. Ja, was soll ich machen? Also, irgendwie ist es eine Reklame, aber irgendwie berührt es mich auch nicht mehr. Die Leute, die haben das sicher um einen Bruchteil, habe ich das einmal verkauft. Ich weiß auch gar nicht mehr, wem es gehört, weil ich bin auch schlampig, wenn die Sachen weg sind, dann habe ich das vergessen. Und jetzt wird das halt so heraus, dass nur das Geld, was für Geld bringt. Die Qualität sehen sie ja nach wie vor nicht, aber nur wenn es mit Geld sozusagen aufgewogen wird, dann ist plötzlich was wert. Also ich sehe das ganz, müsste es eigentlich, soll ich sagen, kann ich nur die Achsel zucken, ist so und interessiert mich nicht weiter.
Um selbst mit der Kunst Geld zu verdienen, braucht man eine Galerie. Sie waren bis zum vergangenen Jahr von der Wiener Galeristin Ursula Krinzinger vertreten, einer Frau ihrer Generation. Doch dann hat sie der international sehr erfolgreiche Galerist Tadeusz Ropacz abgeworben. Eine Generation jünger, er hat Standorte in Salzburg, London, Paris und Seoul. Wie muss man sich, Frau Jungwirth, so eine Abwerbung vorstellen?
Das war keine Abwerbung. Ich war selber daran interessiert, in die Galerie zu kommen. Es war eine Mitarbeiterin von ihm, war mal bei mir und hat schon mit mir gesprochen. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist ja großartig. Das ist eine fantastische Galerie mit großartigen Künstlern, die ich sehr bewundere und wenn man da dazugehören kann. Und so hat sie das dann irgendwie ergeben. Er hat mich dann besucht. Ich habe ihn auf Messen manchmal angesprochen und so war das. Und als Künstler, man wird natürlich dann immer von den Galerien sozusagen, man ist ihnen untreu oder was, ich finde das einfach lächerlich. Wenn ich was finde, was für mich interessanter ist in meinem Alter, dann greife ich dazu, das ist ja ganz klar. Und es ist, also ich muss sagen, es ist eine ganz andere Atmosphäre.
Er hat Ihnen in diesem Herbst zufrieden. Eine große Präsentation im Pariser Marais ermöglicht. Ja. Wie war das?
Sehr schön, eine schöne Galerie, eine großartige Ausstellung. Ich war wirklich einmal sehr glücklich und habe das Gefühl gehabt, also jetzt passt das alles für mich und so möchte ich weiterarbeiten.
Zur Eröffnung soll auch Peter Handke gekommen sein.
Ja, und wir waren dann nachher eingeladen und dann saß Peter Handke neben mir, der mir auch einen ganz, ganz wunderbaren Brief geschrieben hat, einen kurzen. Der hat mir gratuliert zum Staatspreis, weil er ja da in der Jury ist. Der hat mich sehr darüber gefreut und wir saßen dann bei dem Abendessen beisammen und wahnsinnig sympathisch und wirklich, also es hat mich natürlich glücklich gemacht, einen so berühmten Schriftsteller und da kennengelernt zu haben.
Was
und
hat er zu Ihren Bildern gesagt?
Wir haben nicht über die Bilder geredet. Ich erinnere mich nicht. Vielleicht war ich so glücklich an den Abend, dass ich mich ja gar nicht mehr erinnere, was wir genau geredet haben.
Der Galerist Tadeusz Ropacz hat die Preise für Ihre Bilder stark angehoben. Müssen Sie dem zustimmen oder kann so ein Galerist machen, was er will?
Ja, mir kann es ja nur recht sein, wenn er es anhebt. Mhm. Ich habe jahrelang in Wien, in Österreich habe ich kaum was verdient. Also es gab nur ganz wenige Sammler. Also da war ein besonders guter Freund dabei, mit dem ich ja Kataloge gemacht habe. Aber sonst, da wurde ja kaum was gekauft. Also mir ist das recht, er kann die Preise anheben, so viel er will.
Und Sie hauen jetzt alles raus?
Nein, ich hau nicht alles raus, aber das können Sie sich vorstellen. Auf was soll ich denn warten mit 82 Jahren? Wenn die schon, so wie bei dem, was Sie vorhin angesprochen haben, dass die da von der Versteigerung nur übers Geld schreiben, ja gut, dann bin ich auch interessiert am Geld, aber nicht, dass die kriegen, die es einmal gekauft haben, sondern dass ich kriege.
Jahrgang 1940. Die Wiener Malerin Martha Jungwirth ist im Krieg aufgewachsen, ohne Vater, mit Mutter und Großmutter. Haben Sie, Frau Jungwirth, Erinnerungen an Ihren Vater?
An eine Sache kann ich mich erinnern. Ich habe zu Weihnachten eine Puppe bekommen und die hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich war ganz glücklich und bin am nächsten Tag mit meiner Mutter, mit meinem Vater spazieren gegangen und bin niedergefallen und die Puppe, die war kaputt. Also das Gesicht war in Ordnung, aber hinten die Frisur war hin. Und da kann ich mich erinnern, da haben meine Mutter und mein Vater die ganze Nacht das mühsam alles wieder zusammengeflickt. Das kann ich mich erinnern.
Er ist im Krieg gefallen, Ihr Vater. Wie wurde denn über sein Nichtvorhandensein und ja, damit auch über den Krieg gesprochen in Ihrer Familie?
Da wurde nicht viel gesprochen, weil die haben ja schauen müssen, wie sie weiterleben. Meine Mutter war eine kleine Beamtin, meine Großmutter hat mich versorgt und mein Großvater hat noch gelebt. Also da wurde nicht groß über den Krieg gesprochen, jedenfalls waren es keine Nazis. Also das steht fest, das weiß ich.
Was für ein Mädchen waren Sie?
Oh, ich bin in der Vorstadt aufgewachsen. Meine Großmutter war eine alte Sozialistin. Die waren ja für Bildung und für Weiterkommen und das war das Credo meiner Großmutter. Und die hat verhindert, dass ich mit den Gassenkindern zusammenkomme und hat mich mit Büchern und Farbstiften und Malmaterial beschäftigt. Und das hat mir große Freude gemacht. Und so wurde ich abgehalten, dass ich da mich sozialisiere. Wie ich dann halt in der Mittelschule war und wie ich dann gesagt habe, ich will auf die Akademie, dann war das natürlich für die beiden Frauen nicht einfach. Erstens einmal aus finanziellen Gründen und zweitens einmal hat man gewusst, Maler verhungern immer. Oder schneiden sich ein Ohr ab oder so ähnlich.
Aber wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass Sie auf die Kunstakademie wollten?
Ja, ich wollte immer schon nur was mit Malerei zu tun haben. Und dann hatte ich eine Schulkollegin, die ist da ein Jahr vor mir auf die Akademie gegangen und die hat mir davon erzählt. Und da habe ich gedacht, das ist der Ort, wo ich hin muss.
Und Sie konnten Ihre Mutter und Großmutter tatsächlich überzeugen? Also die haben dem zugestimmt dann?
Ja, ein Jahr Geheul und Zähne geklapper. Und dann haben sie gesagt, naja, also das muss sein. Dann haben sie das auf sich genommen. Und ich muss sagen, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden und habe dann schon im ersten oder zweiten Jahr Stipendien oder so Sachen gekriegt und war in meiner Klasse, habe ich zu den Besten gehört. Und da haben sie dann so eine Bestätigung gekriegt, dass das nicht falsch war.
Sie waren, also, glaube ich, sehr jung, ne? Wann haben Sie da angefangen?
Ich habe nach 16 Jahren habe ich angefangen. Ich war in einer Vorbereitungsklasse. Das war eigentlich die schönste Zeit an der Akademie. Da haben wir Aktzeichnen gehabt, Kompositionslehre, einen Assistenten, der literarisch sehr gebildet war. Und der hat uns dafür interessiert und das wurde dann illustriert. Und dann, so, es war eine wunderschöne Zeit. Nachher ist debattiert worden und dann sind wir zum Heurigen gegangen. Also man hat alles gelernt, was man braucht. Lesen und trinken und was man so fürs Malerleben notwendig hat.
An der Akademie für angewandte Kunst in Wien war das 60er Jahre. Was für ein Wind wehte da an der Kunstakademie?
Da wehte gar kein Wind, aber in Wien gab es die Galerie St. Stephan von Monsignore Mauer. Und die war ganz großartig. Also da waren Maler wie Josef Mickl, Arnulf Rainer, Holliger und Brachensky. Also das war damals die Moderne und die Galerie, wo ich ja das erste Mal sozusagen, wie die in dieser Galerie war, das erste Mal gemerkt habe, was Malerei ist, was für mich Malerei ist.
Ja, was ist Malerei für Sie?
Ja, Flecken, intelligente Flecken.
Intelligente Flecken. Wie würden Sie die beschreiben? Wann sind Flecken intelligent?
Maler haben ja ein Repertoire an Flecken. Macher haben ja nur ein ganz geringes, also die haben da ihr armseliges Rezept, das wursteln sie immer herunter. Und die Malerei ist umso besser, je mehr Fleckengefüge, je mehr man da einfällt, wie groß das Alphabet ist, womit ich da umgehe. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, und das war mein ganzes Leben und auch jetzt, also ich schaue mir alle Ausstellungen an, die mich interessieren, immer andere Maler, gute, also die ich schätze. Das ändert sich ja mit der eigenen Entwicklung. Und ich lerne nur wieder von anderen Malern. Man entdeckt dann was, das kann man verwerfen, das ist anregend. Also das ist eigentlich die ständige Auseinandersetzung mit anderer Kunst. Und man kann in eine andere Welt eintauchen, weil die Realität ist halt so, wie sie ist. Aber wenn man sich Ausstellungen anschaut, in die Realität eines anderen Künstlers, das macht mich sehr glücklich. Und da lernt man davon.
Sie haben damals als junge Malerin Preise bekommen, erste Ausstellungen gehabt, 1977 sogar an der Documenta teilgenommen. Fühlten Sie sich damals bereits angekommen in der Kunstwelt?
Ich fühle mich nie angekommen.
Tatsächlich?
Nein, das geht immer weiter. Schauen Sie, das waren 5 fantastische Zeichnungen, die da auf der Documenta waren. Da habe ich so eine Serie gemacht, das hat dann geheißen Hausfrauenmaschinen. Das war Geschirrspüler. Ich war zuerst in New York und begeistert von der Stadt natürlich und habe dann eine Ausstellung gesehen von Miss van der Rohe, Architekturzeichnungen. Und die haben mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir zu Hause mach mir das Motiv, mach mir nicht, mach mir aus der Erinnerung, mach mir näher dran, mach mir weiter weg. Und habe dann aus der Erinnerung und aus dem Erlebnis dieser fantastischen Stadt und der Zeichnungen, der Architekturzeichnungen, habe ich mich dann vor meinen Geschirrspüler. Da habe ich noch auf der Erde gearbeitet und habe da, ich glaube, 20 Zeichnungen gemacht, die heute noch absolute Spitze sind.
Aus dem Inneren eines Geschirrspülers, also ja, diese ja, Gitterstruktur.
Ja, das Innere, so wie ein Körper oder wie ein Haus eine Struktur hat, diese ganzen Armierungen und alles. Aber ich denke da nicht so, ich zerlege das nicht vorher, sondern das geht alles über Eindrücke und Emotionen, was mich berührt.
Das wurde damals als so eine Art feministischer Kommentar gedeutet. War das überdeutet?
Mich interessiert der Feminismus überhaupt nicht, muss ich dazu sagen.
Also das war eine Fehldeutung, dass Sie da irgendwie das Hausfrauenleben mit
das war mir
kommentieren wollten. War Ihnen vollkommen wurscht?
Das Hausfrauenleben interessiert mich nicht.
Wer hat bei Ihnen den Haushalt geführt?
Na, ich, aber schwach. Dafür habe ich den Geschirrspüler gekauft, dass ich so wenig wie möglich damit zu tun habe.
Sie haben schon ein bisschen über Ihren Mann gesprochen, der Ihnen damals, ich würde Sie bitten, diese Anekdote zu erzählen, einen wunderschönen Spitznamen gegeben hat.
Desmogliano.
Also klingt ja erstmal italienisch, ne? Rosita Desmogliano.
Ja, also wie ich meinen Mann kennengelernt habe, der war ja 20 Jahre älter als ich und der war Sekretär beim Art Club und war Denkmalpfleger und hat aber im Kurier Kunstkritiken geschrieben, jeden Tag. Und ich bin da immer mit ihm gegangen und weil mich das interessiert hat und weil ich einfach mit ihm zusammen sein wollte. Wir waren mein ganzes Leben mit ihm zusammen, überall. Und dann habe ich so Bilder gesehen vom Künstlerhaus oder irgendwelche anderen Künstler. Und dann habe ich gesagt, also Desmogliano. Ne? Und da gab es eine Sängerin, die hieß die chilenische Nachtigall, Rosita Serrano hat die geheißen. Und da hat mein Mann dieses Wortspiel draus gemacht.
Können wir es noch übersetzen ins Hochdeutsche? Das male ich auch noch, ne?
Ja, genau, ja. Ja, so, also das zeigt, das mache ich noch mit links so ungefähr.
Istrien, Burma, Mexiko, Bali, Nepal. Reisen ist elementar wichtig für die Malerin Martha Jungwirth. Warum?
Ja, da ist man ein anderer Mensch. Da ist man weg von der Realität. Da schaut man sich andere Ausstellungen, man hat andere Emotionen. Man ist sozusagen durchlässiger und interessierter. Und
wie sind Sie vor diesem Hintergrund, also dass das Reisen so wahnsinnig wichtig für Sie ist, mit der Pandemie zurechtgekommen?
Also ich bin sehr hypochondrisch. Und wie das begonnen hat, da habe ich einfach gedacht, um Gottes Willen, also ich gehe überhaupt nirgends hin. Und dann habe ich mein Atelier gerettet. Und da war ich sehr glücklich und bin jeden Tag dahergefahren, fast jeden Tag, und bin bis in der Nacht da geblieben und war mit mir allein. Ich habe nur einen netten Nachbarn gehabt, der hat mich hier und da besucht, und da haben wir dann Corona-Jause eingenommen. Und eine Freundin, die hat uns aus der Steiermark einen Wein mitgebracht. Also ich habe sehr viel gearbeitet und habe das Ganze so gut es eben ging weggeschoben. Dann bin ich im Sommer, darauf bin ich nach Griechenland gefahren, wo ich schon 20 Jahre hinfahre. Und da hat man das Gefühl gehabt, das geht irgendwie vorbei. Naja, und dann haben wir impfen lassen und dann ist das Ganze ja jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Also jetzt wird schon sehr zäh, muss ich sagen.
Also Sie müssen jetzt viel mehr noch in sich selbst graben.
Ja, in Erinnerung natürlich spielt eine große Rolle. Da helfen mir diese Zeitungs, das sind so Anregungen, so Ideen, wo einem was interessiert und wo man dann wieder selber dran denkt, aha, da war ich, das habe ich gelesen, das habe ich gesehen. Dort hat mir das Essen besonders gut geschmeckt, weil für mich ist das auch wichtig. Man isst was anderes, man trinkt was anderes. Man hat einen anderen Lebensluxus eigentlich. Und die Realität, die kann man wegschirmen, die wartet ja dann daheim.
Die Bilder, die während der Pandemie entstanden sind und die jetzt auch in Paris ausgestellt wurden, die nennt ihr Galerist Tagebuch der Isolation. Und da sind zwischen diesen Fleckengefügen, wie Sie das nennen, zwischen Linien und Flecken, Tierkörper zu erkennen. Wie kam das gerade in dieser Zeit? In einer Rezension ist die Rede von wütendem Getier.
Also es kommt einiges zusammen. Ich habe ja vor 2 Jahren für die Oper den Vorhang gestaltet.
Die Wiener Staatsoper, den eisernen Vorhang mit einem trojanischen Pferd.
Ja, ich habe aber schon seit meiner Jugend her ganz eine große Beziehung zur griechischen Mythologie. Und dieses trojanische Pferd, das ist ja sozusagen die Ilias und die Odyssee, das ist ja sozusagen das Sediment unserer Bildung und unseres europäischen Bewusstseins. Und das hat mich immer interessiert. Und wenn ich nach Griechenland gefahren bin, habe ich ja diese Bücher, habe ich mir das immer mitgenommen und konnte mich dort natürlich zurückversetzen in die Literatur und dann ins Museum gehen, nach Delos fahren und dann eintauchen in diese beiden wunderbaren Erzählungen. Und dann habe ich heuer auch in einer Rezension in der Frankfurter gelesen, ein Buch von einer englischen Gräzistin und Altertumsforscherin, und die ist Gärtnerin und Philosophin und Künstlerin. Und die hat ein Buch geschrieben, die sozusagen die Ilias nicht aus dem Blickwinkel der Helden, sondern aus dem Blickwinkel des Fußvolkes. Also alle, die da verletzt und zerstört werden. Und dieses Buch habe ich mir besorgt und war also ganz begeistert von der Dichtung, die in dem Vorwort steht. Alice Oswald heißt die, Alice Oswald, so jetzt fällt es mir. Und die tritt das als Rhapsodin aus, also wie Homer trägt die das vor. Das hat mich so wirklich beeindruckt, und das war sozusagen, ja, jetzt habe ich das Buch. Das heißt 46 Minuten im Leben der Dämmerung. Dieses Kaputte und was mit den Menschen passiert, also dass sie da nicht auf die großen Helden, sondern auf die anderen, die da zugrund gegangen sind, dass sie das als Thema verwendet, aber in einer wunderbaren Lyrik, das entspricht ja total unserer Zeit. Es sind ja ununterbrochen Kriege, ununterbrochen werden Menschen umgebracht. Also dieses Apokalyptische, was jetzt in unserer Zeit ist, das empfinde ich derartig, und besonders was die Tiere betrifft. Also diese Waldbrände in Australien, wo da Tausende, Millionen von Tieren zugrund gegangen sind, das berührt mich fürchterlich. Und das war dieses Thema, also das Sterben der Menschen und das Sterben und Vernichten der Tiere. Also von allen Seiten kommt bedrängt es die
und
Menschen.
Und wie entstehen daraus Bilder? Also Sie gehen so aufgeladen, wie wir sie auch jetzt erleben, in Ihr Atelier. Das Blatt ist leer. Sie haben diese Wut in sich, diese Gedanken, auch diesen Schmerz. Wie gehen Sie dann an ein Bild ran?
Der Beginn von den Tieren, das war einfach, da habe ich so relativ weniger, da war das Bild fast leer. Da war mir nur die Geste wichtig, also die große Geste. die aus der Emotion da herauskommen. Die sind sehr sparsam, diese Bilder. Wenn es gelingt, das gelingt ja nicht immer, wenn es gelingt, diese Emotion mit einem Schwung oder mit einer Geste aus dem Körper heraus auf die Fläche zu schleudern. Die sind sehr einsam, also diese Gesten sind sehr einsam. Dazu haben sie dann Flecken oder irgendwas, sagen wir, Verbindlicheres oder was Tröstliches, würde ich mal sagen. So tröstliche, durchsichtigere Flecken dazu, also dass noch nicht alles verloren ist, aber es ist ja, im Grunde ist ja alles verloren. Also.
Was meinen Sie damit, im Grunde ist alles verloren?
Ich meine, dass das alles auf eine riesige Katastrophe ist. Ich meine, das kann man ja jeden Tag beobachten. Die jungen Leute wehren sich dagegen, völlig zu Recht. Ich sehe das natürlich schwärzer, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich natürlich auch alt bin. Ich habe die Kraft nicht mehr da zu glauben, dass wir da noch günstig herauskommen. Also das ist sozusagen, ich habe keine Freude damit, dass ich das so empfinde. Es ist eigentlich eine Traurigkeit, die ich da fühle. Für die Welt, für unser Leben.
Und doch kann ich gar nicht sagen, dass mich Ihre Bilder traurig stimmen. Also sie ziehen mich rein, sie rütteln mich auf, aber sie machen mich nicht traurig.
Ja, aber wenn ich male, wenn der Prozess stattfindet, die Wut und die Enttäuschung und die Angst, dann setze ich das ja um. Aber ich sage, meine private Grundstimmung ist wirklich also eigentlich ja, gar nicht trostvoll. Aber mit meiner Arbeit und indem ich das sozusagen aufs Papier bringe, kann ich das ja irgendwie bändigen. Ich gebe dem eine Form. Das ist sozusagen mein Dagegen, was ich machen kann, wie ich dagegen arbeiten kann. Ich schaue nicht zu, sondern meine Empörung und mein ganzer Körper, meine Empfindungen fließen in diese Gesten und in die Malerei und in die Thematik ein. Das Malen ist ja ein körperlicher Vorgang. Der Erregungszustand, wie ich das nenne, ist ja auch nicht endlos, sondern man merkt ja dann, jetzt passt das alles, jetzt stimmt das zusammen. Jetzt muss man aufhören. Aufhören ist ein ganz wichtiges Problem in der Malerei. Oft ist was gut und wenn man dann nicht zurücktritt und heraustritt, macht man es oft kaputt, man will es besser machen und so. Das ist ein ganz wichtiger Moment, gerade bei meiner Art, wie ich male, in der Sparsamkeit und in der Verknappung. Mhm. Also da kann man das dann leicht zu Tode malträtieren.
Und wenn es nicht gelungen ist, werfen Sie Bilder weg?
Naja, manchmal werfe ich es weg, manchmal lasse ich es abliegen, gebe es weg. Und kann ihnen dann wieder begegnen und ganz frisch draufgehen, drangehen und denke an das Vorherige nicht mehr. Und die Flecken, die da sind, die regen mich wieder zu was Neuem an. Also ich kann das verwerten. Man kann ja das Misslungene, sozusagen kann ich für mich nützlich machen, ein zweites Mal. Aber es muss ein bisschen Zeit vergangen sein, ich muss Abstand haben. Ich sehe dann das Bild oder das, was ich gemacht habe, die Flecken und Schlieren, sehe ich anders. Ich kann neu einsteigen, sagen wir mal so.
Es könnte sein, dass die Malerin Martha Jungwirth jetzt mit Anfang 80 noch richtig reich wird. Gibt es Wünsche, gibt es Träume, die Sie sich noch erfüllen wollen? Jetzt vielleicht endlich erfüllen wollen?
Ja. Ach Gott, die wäre bestimmt nicht reich. Ja, was würde ich mir da einen Wunsch erfüllen? Ein Haus auf einer griechischen Insel.
Meinen Sie es ernst?
Ja.
Mhm. Sie fahren ja immer wieder dahin, haben Sie eben schon erzählt. Wo sind Sie genau?
Ich fahre schon seit 20 Jahren nach Paros, habe dort Freunde kennengelernt, deutsches Ehepaar, ganz lieb, die sind etwas jünger als ich und die haben da in einem Dorf ein Haus und da haben die mich immer eingeladen, also ich kann fast jeden Sommer dort sein und habe dort wirklich viel gearbeitet.
Was ist da in Ihrem Gepäck? Sie machen ja keine Skizzen, wenn Sie malen, dann malen Sie richtig.
Ja, da schicke ich alles mit der Post, das Papier, die Farben. Und dann schicke ich es wieder zurück. Bis jetzt habe ich alles bekommen, nichts passiert.
Und haben Sie schon die nächste Reise geplant?
Ja, im Frühsommer möchte ich wieder hinfahren. Es ist zwar schon bis zu einem gewissen Grad Gewohnheit, es ist irgendwie schon abgeschaut, nicht? Aber es gelingt mir immer wieder, was Neues zu finden oder mich selbst in der Art meiner Malerei zu verändern. Es ist eine gewisse Bequemlichkeit, das gebe ich auch schon zu, weil irgendwo ins Unbekannte da das ganze Zeug schicken und dort wieder von vorne anfangen. Ich habe ein gewisses Gefühl, ich bin daheim und das tut mir auch gut.
Die Malerin Martha Jungwirth war in dieser Stunde zugeschaltet aus ihrem Atelier in Wien. Frau Jungwirth, schön, dass wir Sie auf diesem Weg dort besuchen konnten, Sie näher kennenlernen durften. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch und es war sehr nett und Sie können ja verkürzen, so viel Sie wollen.
Dankeschön.
Wiederschauen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.